Willkommen zu Ganz Großes Kino. Wir reden in diesem Podcast über Gott und die Welt und Filme. Wenn du Filme nicht nur schaust, um 2 Stunden deines Tages irgendwie zu füllen, sondern dir Filme etwas mehr geben, dann bist du hier genau richtig. Sebastian, sag mir was Schmutziges.
Science Fiction.
Wenn ich an Science Fiction denke, denke ich an Raumschiffe, Roboter, hochentwickelte Technologien eben. Und man kann C3PO bestimmt vieles vorwerfen, aber schmutzig ist der glänzende Goldjunge bestimmt nicht. Gibt es denn so etwas wie Dirty Science Fiction?
Dirty Science Fiction, ja, das ist, ich bin ja mit diesem Vorschlag gekommen und vielleicht erkläre ich mal, wie ich zu diesem Begriff gekommen bin, denn es ist keine offizielle Kategorie, in der Filme beschrieben werden. Ich hatte Science-Fiction-Filme vor Augen, die, obwohl sie ja in der Zukunft spielen und obwohl wir ja, wenn wir an die Zukunft denken, denken wir an einen Fortschritt, an eine Weiterentwicklung, an Dinge, die uns das Leben leichter machen. Und trotzdem findet man sich in dem einen oder anderen Science-Fiction-Film in einer düsteren, schmutzigen Umgebung wieder, wo es in hallenden, metallischen Gängen von der Decke tropft, wo das Licht flackert, wo die Kleidung und Gesichter der Menschen schmutzig sind, wo technische Geräte, die ja sinnbildlich für den Fortschritt sind, nicht funktionieren oder nur halb funktionieren, mit Panzertape zusammengeklebt wurden, defekte Monitore haben, wo man gegenhauen muss, damit es funktioniert. Das erzeugt eine Stimmung und ein Bild von der Zukunft, bei der ich mich gefragt habe, wie kommt das? Warum machen das manche Filme so? Kann man hier vielleicht etwas identifizieren, dass wir einfach mal unter dem Begriff Dirty Science Fiction fassen können. Bei diesen Beschreibungen, Lutz, ist dir da der ein oder andere Film vielleicht in den Sinn gekommen, der damit arbeitet als Stilmittel?
Ja, auf jeden Fall. Da muss man, glaube ich, gar nicht lange überlegen und schon hat man eine Vielzahl von Filmen im Kopf. Eine Sache ist mir aber gerade wirklich in diesem Moment eingefallen, als du gesagt hast, dass man auf einen Monitor hauen muss, damit er wieder funktioniert. Da musste ich an Aliens denken, den 2. Film in der Alien-Reihe. Kurz bevor die Space Marines auf dem Planeten landen, da sind sie in diesem Raumschiff, die gehen ihre Ausrüstung durch und einer sagt zu dem anderen, ich krieg kein Bild hier auf meinem Monitor von deiner Kamera. Diese Kamera ist auf der Schulter montiert und der haut dann mit seinem Kopf gegen die Kamera und dann funktioniert es wieder. Und man hört nur so aus dem Off, alles klar, funktioniert. Also man kann diese Sachen auch humoristisch einsetzen. Aber es illustriert wunderbar genau das, was du meinst. Der ganze Film, natürlich auch der 1. und auch der 3. Teil, wie es mit dem 4. ist, weiß ich nicht mehr so genau. Aber diese Alien-Filme sind ein wunderbares Beispiel für diese Art von Stimmung, die man als Dirty Science Fiction beschreiben könnte. Was machen die denn noch aus, diese Alien-Filme? Also wenn wir uns daran mal orientieren, es geht ja da nicht nur einfach um ein Monster, ein Alien, das eben Menschen umbringt. Weshalb kommen Menschen überhaupt mit dem Alien in Kontakt? Es gibt da diese Firma, Weyland-Yutani, die eben Forschungsexpeditionen beziehungsweise allerlei andere Raumfahrtexpeditionen finanzieren und unternehmen. Unter anderem wollen die neue Planeten besiedelbar machen, Terraforming betreiben. Im Laufe ihrer Arbeit kommen sie halt in Kontakt mit diesen Alien. Und wie wir als Zuschauer im Laufe der Zeit herausfinden, will eben diese Firma die Aliens für ihre eigenen Zwecke nutzen. Die wollen Forschung betreiben, die wollen das als Biowaffen einsetzen. Und wir merken sehr schnell und die Protagonisten merken sehr schnell, dass menschliches Leben ihnen der Firma nicht viel wert ist. Die wollen eben ihre Ziele erreichen und dafür gehen sie auch über Leichen. Also hat man da schon eine ganz bestimmte Atmosphäre, die in deutlichem Kontrast steht zu dem Fortschrittsglauben, der vielleicht in manch anderen Science-Fiction-Filmen oder Serien gezeigt wird. Wer denkt bei sowas jetzt nicht direkt an Star Trek?
Da hast du jetzt was angesprochen, also einen Kontrast zu etwas zu bilden und das deswegen als Stilmittel einzusetzen, das machen, glaube ich, einige Filme. Also nicht jeder Film ist, würde ich sagen, reiner Dirty Sci-Fi. Manche sind es irgendwie nur als Stilmittel in Teilen und andere sind es vielleicht ganz. Da, wo man einen Gegenentwurf darstellt und zeigt, wie vielleicht in Blade Runner, dort ist es, geht es nur darum, einen Kontrast herzustellen. Also in Blade Runner ist ja sehr schön zu sehen, dass der Reichtum, Macht und Sonnenschein findet oben in der Welt statt, in den hohen Türmen der Superreichen und unten am Boden regnet es immer, es ist dunkel, flackerndes Licht. Wäre der Film mit Geruch, würde es auch stinken. Und jede Menge Leute und Gebrabbel und Geplapper und ja, Schmutz allenthalben. Also das als Gegenentwurf oder als Beschreibung dessen, dass eine Technologie und ein Fortschritt ja auch irgendwie immer so zwei Seiten hat. Die einen, die immer davon profitieren und die anderen, die es nutzen müssen, aber nicht unbedingt davon profitieren. Es gibt immer Gewinner und Verlierer. So kommt es mir in dem einen oder anderen Science-Fiction-Film vor.
Im Grunde gibt es ja verschiedene Untergenres in der Science-Fiction, die sich dann besonders gut dafür eignen, dass sie eben so dreckig dargestellt werden. Also alles, was irgendwie mit Dystopien zu tun hat, eignet sich super. Postapokalyptische Erzählungen sind toll geeignet dafür. Alles, was sehr utopisch ist, hat meistens diesen klaren, glänzenden Charakter. Ich versuche gerade mal an eine Folge zu denken, in der es irgendwie auf der Enterprise dreckig war, aber da fällt mir nichts ein.
Die haben immer schön glänzende Konsolen und frisch gereinigte Uniformen.
Wobei man muss natürlich sagen, Star Trek ist ein weites Feld. Wer weiß, was es da noch alles für Serien gibt. Ich habe bei weitem nicht alles gesehen.
Aber nehmen wir allein die Tatsache, dass sie sich nicht mal beim Kochen die Hände schmutzig machen, weil das kommt ja aus dem Replikator.
Da hatten sie doch in Voyager extra einen Koch eingestellt, mehr oder weniger. Die haben, glaube ich, einen aufgesammelt, der kochen konnte. Neelix, so hieß er. Und der hat noch selbst gekocht. Und das war immer so der Gegensatz zu dem Replikatoren-Essen.
Also schmutzig würde ich, wenn ich an Star Trek und schmutzig denke, dann denke ich vielleicht an Deep Space Nine. Als Schmelztiegel der Kulturen mit dem Casino dieser mit den großen Ohren. Ich habe dir den Namen der Rasse vergessen.
Kann ich dir nicht helfen? Ich habe Deep Space Nine nie gesehen.
Was? Lutz? Was für eine Bildungslücke. Naja, okay. Unterm Strich muss man einfach sagen, bei Star Trek fällt kein Schmutz an. Das ist eine saubere Sache.
Es gibt auch andere, ja, kann man sie inzwischen Science-Fiction-Filme nennen? Wir hatten da letztens schon mal kurz drüber gesprochen. Einige der neuen Marvel-Filme. Ich hadere, nicht hapere, ich hadere so ein bisschen mit mir. Soll man das Science Fiction nennen? Dadurch, dass es jetzt in dieser neuen Phase, in der sich die Welt da befindet, dadurch, dass es da ja jetzt um Paralleluniversen geht und andere Planeten, es spielt so viel im Weltall mit Raumschiffen und alles ist so glatt und glänzend. Ich habe letztens The Marvels gesehen und musste den Film kurz unterbrechen für irgendwas. Und dann war da das Standbild und man sah ein Cockpit von einem Raumschiff und es sah so künstlich aus, so einfach am Computer generiert. Das ist so ein krasses Gegenbeispiel zu solchen Filmen wie Aliens oder was hatte ich letztens gesehen? Screamers, Tödliche Schreie, falls ihr den noch nicht kennt. Toller B-Movie. Wo man sieht, die hatten nicht viel Geld, um großes Design-Team zu beschäftigen. Da sind Soldaten, die haben Uniformen an und das ist nicht perfekt. Aber wenn man den Film sieht, man merkt, da ist viel mehr, na, vielleicht ist das ein Vorurteil, aber da ist viel mehr Herzblut drin. Und ich kann den viel besser genießen als zum Beispiel The Marvels.
Ja, aber ich glaube, hier verlassen wir aber auch schon die Gefilde der Science Fiction. Also nicht alles, was im Weltraum spielt, ist ja gleich Science Fiction. Zumal da zu viel Fantasy mit eine Rolle spielt. Also ich sag mal sowas wie Thor und die Asen, gottgleiche Wesen, das ist jetzt nicht so Science Fiction.
Aber kommen wir doch mal wieder zurück zur Erde. dann möchte ich einen Film erwähnen, von dem ich weiß, dass du ihn auch gesehen hast, Automata mit Antonio Banderas. Der spielt ja auf der Erde, auf einer postapokalyptischen Erde. Die Menschheit ist reduziert auf kleine Enklaven, die von Mauern umgeben sind. Draußen ist die radioaktiv verseuchte Wüste. Der Film, obwohl er auch mit natürlich CGI arbeitet, hat aber so etwas, wie soll ich sagen, Reales. Eine Sache, die mir das nochmal bewusst machte, sind die Schauspieler da drin. Jetzt mal abgesehen von Antonio Banderas, hat man eher unbekannte Schauspieler. Ich glaube, das ist auch keine Hollywood-Produktion gewesen. Ich meine, ich hätte was gelesen, dass es eine spanische Produktion war. Aber die Menschen da, die sehen so echt aus. Die Angestellten von der Firma, für die Versicherungsfirma, für die Antonio Banderas arbeitet, das sind halt alles alte, verlebte Männer. Halt nicht so typische Hollywood, wie soll man sie nennen, Hollywood-Helden, Hollywood-Darsteller.
Wie aus dem Leben gegriffen.
In dem Film geht es darum, dass eine Firma Roboter entwickelt hat, die den Menschen helfen soll, diese postapokalyptische Wüste zu überleben. Die Roboter werden dafür eingesetzt, dass sie eben diese Mauer bauen und für verschiedene andere Aufgaben. Und um eine gefährliche Entwicklung zu verhindern, also eine technologische Entwicklung der Roboter zu verhindern, hat man bestimmte Protokolle in deren Programmierung eingebaut. Ähnlich wie die, wie heißen sie, Robotergesetze von Asimov?
Genau.
Ja, und eins davon ist eben, dass diese Roboter sich nicht selbst reparieren dürfen. Natürlich, wie es in so einem Film sein muss, tun sie das irgendwann doch.
Ja, Automata hat eine ganz besondere Atmosphäre, wie alle dystopischen Filme, die in einem ja postapokalyptischen Verfall leben, ist es ja dieses Festhalten daran, dass man, oder Festhalten an der Vorstellung, dass das alles nochmal wieder gut werden kann, während man eigentlich schon im eigenen Dreck versinkt oder im eigenen Müll und in der Bedeutungslosigkeit und im Wissensverlust gegebenenfalls sogar. Ich glaube, in Automata ist es so, dass diese Roboter auch gar nicht mehr gebaut werden können. Das heißt, man lebt eigentlich nur noch sozusagen vom Bestand. Und für so etwas ist, glaube ich, Dirty Sci-Fi genau das Richtige. Ist vielleicht sogar alternativlos. Ich glaube, es gibt auch so andere Situationen, in denen Dirty Sci-Fi alternativlos ist. Ich hatte eben einen Gedanken, würde ich einen Film noir in einem Science-Fiction-Setting machen, dann würde ich ihn wahrscheinlich später auch als Dirty Sci-Fi beschreiben. Warum? Weil ich glaube, beide haben so ein paar Gemeinsamkeiten, Film noir und Dirty Sci-Fi. Nicht in allen Aspekten, mit Film noir beschreibt man doch noch was sehr Bestimmtes, aber ich würde mich zu folgendem Vergleich hinreißen lassen. Was der Film noir für eine Detektivgeschichte ist, ist Dirty Sci-Fi für einen Science-Fiction-Film. Also ein Stilmittel, ein Setting, ein Gefühl, das den Zuschauer eben in eine bestimmte Stimmung bringt, die diesen Schmutz nicht nur äußerlich sieht, nicht nur auf den Gegenständen und Objekten, sondern auch innerlich am Menschen und ja. Und beim Film noir geht es ja durchaus auch um die menschlichen Abgründe, würde ich sagen. Es ist ja immer ein Detektiv am Rande der Gesellschaft, der auch mit Verbrechen am Rande der Gesellschaft zu tun hat. Manchmal auch nicht, aber der dahin geht und dahin schaut, wo man sonst nicht hinschaut. Und wenn ich da mal wieder den Bogen finde zu Science-Fiction-Filmen, die man ja meistens so als schmutzig in Erinnerung hat, sind so eine Crew in einem Raumschiff, das irgendwo durch die Weiten des Weltalls fliegt auf irgendeiner Mission. Da ist es vielleicht ganz normal, wenn man so isoliert ist, dass man dann natürlich vom Bestand lebt. Es kommt jetzt von nirgendwoher die Möglichkeit zu reparieren. Da, wo man ist, muss man selber reparieren. Da, wo man ist, muss man auch mit seinen Ressourcen haushalten, kann nicht alles putzen, hat vielleicht auch keine Lust dazu, weil die Crew nur aus Männern besteht zum Beispiel, die weniger einen Sinn für Reinlichkeit haben. Unter dem Aspekt ist es vielleicht vergleichbar mit dem Leben auf einer Bohrinsel oder dem Leben in einem U-Boot. In einem U-Boot, wo dann auch überall Öllecks sind, es gibt kaum Platz, Dinge gehen kaputt, müssen repariert werden, es tropft irgendwo, man muss mit der Schraubzwinge irgendwas machen, die Männer kriegen Bärte, weil sie sich nicht mehr rasieren können. Man projiziert an die Technik eigentlich gewisse äußere Umstände, die zeigen, trotz der Technik ist man hier gerade in besonderen Umständen, die eine große Herausforderung darstellen. Man ist jetzt hier wirklich im Niemandsland und auf sich allein gestellt. Und ist das vielleicht im Namen eines Konzerns, der einem nur mit wenig Geld und Ausrüstung zur Verfügung gestellt hat? Und man macht das Beste draus, häufig mit Galgenhumor, mit Improvisation, mit ein bisschen Fatalismus auch, weil man es nicht ändern kann. Dirty Sci-Fi.
Selbst bei diesen dreckigen Filmen ist ja nicht alles dreckig. Du hast gerade so schön den Vergleich zum Film Noir gebracht, da wo eben mit Licht und Schatten gespielt wird, spielt man bei Dirty Sci-Fi eben mit Dreck und Schmutz und Sauberkeit.
Glanz.
Musste gerade Glanz, ja, ich musste gerade an Alien denken, an den ersten Film. Wenn man am Anfang sieht, wie die Crew aus ihrem Tiefschlaf erwacht, dann sieht man einen sehr hellen Raum. Alles ist weiß und da sind eben diese Schlafkammern drin, in denen sie liegen. Und dann klappen die Glasdeckel langsam auf. Ähnlich wie Schneewittchen in ihrem Glassarg liegt. Ne? So erwachen die langsam aus ihrem Schlaf. Die Szene ist ja auch ganz toll. Also die sind so angeordnet, dass sie mit den Köpfen sozusagen aneinander liegen. Und wenn die Glassärge, Freudscher Versprecher, sind ja keine Särge. Wenn die Schlafkammern sich öffnen, sieht es so ein bisschen aus wie eine Blüte, die aufgeht. Und so erwachen sie langsam aus ihrem Schlaf. Später kann sich Ripley, darf sich Ripley dann ja wieder mit ihrer Katze dann zurücklegen als einzige Überlebende. Und ich glaube, im dritten Teil ist es dann ja so, wenn sie sich wieder zurücklegt in den Schlafpott, dann wird sie, glaube ich, zwischen den Filmen, zwischen dem dritten und vierten Film mit einem Alien infiziert. Also es ist nicht mehr der sichere Rückzugsort, wo sie in den Tiefschlaf wieder übergeht und einfach nur abwartet, bis sie an ihrem Ziel angekommen ist.
Man beschreibt das Mittelalter in Filmen eigentlich immer als schmutziges Zeitalter. Die Leute waten immer durch den Matsch, sie haben immer schmutzige Gesichter, alles ist irgendwie jemand, der reinlich wäre, der würde schreiend weglaufen, wenn er das Mittelalter sieht. Dort regnet es auch aus irgendeinem Grund immer, wahrscheinlich damit es den Schlamm geben kann. Und es kommt einem so rückständig vor. Und manchmal denke ich, dass man das gemacht wird, um dem Mensch von heute zu zeigen, guck auf diese Zeit, die so lange her ist, das haben wir überwunden. So. Und jetzt gucken wir in die Zukunft. Und dann haben wir da schon wieder den Schmutz. Und dann frage ich mich, es kann doch nicht sein, dass wir im einzig sauberen Zeitalter leben. Gut, die Antike wird eigentlich auch nicht schmutzig dargestellt. Zwar staubig, weil sie immer im staubigen Mittelmeer spielt oder in den Mittelmeerstaaten spielt, aber schmutzig eigentlich nicht. Das Mittelalter super schmutzig, die Gegenwart sauber, die Zukunft ist wieder schmutzig, zumindest in Teilen. So, dass man Angst haben sollte und vielleicht schon mal ein Putzmittel vorhat anlegen, Antirostmittel und solche Dinge. Ein paar Dichtungsringe. Also das ist das, wie ich mich, glaube ich, auf die Zukunft vorbereite. So möchte ich nicht zugrunde gehen. Und wenn ich meine letzte Dose Dosenpfirsiche öffne, dann möchte ich das in einem Atombunker machen, der hell, strahlend, staubfrei ist und wo nirgendwo was runtertropft, weil ich vorbereitet war. Deswegen. Es ist ja nicht nur Schmutz, der manchmal uns so ein bisschen erschaudern lässt vor der Zukunft. Manchmal sind es auch die Dinge, die mit unserem Körper, ich nenne es gern die Unverletzlichkeit unseres Körpers, die mit der Unverletzlichkeit unseres Körpers passieren. Ich habe gerade mal so zwei Filme vor Augen, bei denen ich mich gefragt habe, kann ich das unter Dirty Sci-Fi packen oder nicht? Und das kannst du ja gleich mal sagen, dass der eine Film ist Elysium. In Elysium ist der Hauptdarsteller in einer Situation, dort gibt es auch das Unten und das Oben. Unten auf der Erde ist das Elend und oben in Elysium, einer großen ringförmigen Raumstation, leben die Privilegierten und können sich von allen Krankheiten heilen und so etwas. Und einer, der unten arbeitet, wird verstrahlt und Es gibt so eine Aktion, bei der er dann versucht, nach Elysium zu kommen, und dafür bekommt er ein Exoskelett. Das heißt, solche Verstrebungen und Motoren und so etwas, die außen an ihm angebracht werden, weil er durch seine Verstrahlung eigentlich zu schwach wäre, sich zu bewegen. Und das ist eine Operation, die quasi im Freien, im Schmutzigen stattfindet. Schmutzige Operation ist jetzt das Stichwort. Das andere Beispiel ist Minority Report, und zwar die Augenoperation, der er sich unterzieht, um unterzutauchen, denn überall in der futuristischen Öffentlichkeit gibt es ja Retina-Scanner, die darüber personalisierte Werbung ausspielen, weil sie deine Retina scannen und wissen, aha, das bist du, oder sie registrieren dich beim Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel, und deswegen lässt er sich neue Augen einsetzen. Und das findet auch in so einer ganz schmutzigen Wohnung unter schmutzigsten Bedingungen statt, und dann sagt derjenige, der ihm die Augen einsetzt, so was Ähnliches wie: Ich gebe Ihnen so viele Antibiotika, ich könnte Ihnen eine tote Katze rein operieren und Sie würden nicht daran sterben oder so. Diese Vorstellungen sind so gruselig, beide eigentlich. Ist das Dirty Sci-Fi? Also sagen wir mal Operation, Medizintechnik selber nicht, aber diese unter so unhygienischen Umständen zu machen, vielleicht schon. Wie sind diese Szenen bei dir angekommen? Erinnerst du dich?
Oh, ich erinnere mich an Minority Report sehr gut und Elysium habe ich auch gesehen, aber da musste ich gerade noch mal eine Bildersuche machen, um zu sehen, wie das genau aussieht. Das ist alles schon ziemlich eklig und lässt einen schaudern. Es könnte noch eine Stufe schlimmer sein, wenn diese ganzen Implantate auch eine gewisse Kontrolle über den eigenen Körper übernehmen. Also von außen meine ich damit, wenn die Firma, die dir das implantiert, durch dieses Auge eben alles sehen kann, was du siehst, wenn das Exoskelett übernommen werden kann und du Sachen gegen deinen Willen machst.
Das erinnert mich an Alita Battle Angel, den Film, der auch in einer dystopischen Zukunft spielt, in der Menschen sich wegen eines Spiels, genannt Rollerball, zu humanoiden Robotern umbauen lassen, wo dann eben Teile bis hin nur noch zum Gehirn ausgetauscht werden. Und dort gibt es auch eine Zweiteilung. Es gibt eine Stadt am Himmel, wo alle hinwollen, und unten das Kruppzeug lebt. Ihr seht, das ist eine typische Unterteilung zwischen unten und oben. Es gab noch keinen Science-Fiction-Film, wo die Reichen unten leben und die Armen oben. Das wäre mal interessant. Außer vielleicht bei Die Zeitmaschine, aber anderes Thema. Und dort ist es so, dass jemand von oben aus der Stadt unten Schergen hat, die er überwacht und kontrolliert. Und das tut er durch ein Implantat in deren Kopf, und durch ihre ganze Verkabelung und so kann er durch ihre Augen sehen, sie wie einen Puppenspieler fernsteuern und durch sie sprechen. Und da hat man vielleicht diese Art der Fernkontrolle, des Kontrollverlusts, wo dann auch einer der Schauspieler sagt, nachdem er die Kontrolle zu Ende war, bricht er zusammen, kriegt, glaube ich, ein bisschen Nasenbluten und sagt, ich hasse es, wenn er das tut. Also Kontrollverlust ist schon, die gibt keiner gerne ab. Und man muss ja schon sagen, jedes Hilfsmittel, jede moderne Entwicklung, die man in Anspruch nimmt, von der macht man sich auch abhängig, und irgendwann kontrolliert sie einen und nicht andersrum.
Und diese Vorstellung ist schrecklich, keine Frage, so wie ich es auch vorhin ja gesagt habe und wie du das gerade so schön erklärt hast. Jetzt gehe ich trotzdem noch mal dahin zurück. Der Kommentar, den diese Szene beinhaltet in Minority Report, der Zustand vorher ist ja vielleicht eigentlich noch viel furchteinflößender, noch viel schrecklicher. Denn in dieser Gesellschaft müssen dir die Firmen, Regierungen, was auch immer, gar nichts einpflanzen, um dich zu kontrollieren. Das funktioniert ja über das natürliche Auge. Du gehst durch die Stadt und wirst von überall gefilmt und geht dein Blick einmal in diese eine Kamera und schon weiß die Kamera bzw. das Programm, wer du bist, was du für Vorlieben hast, wofür du dich interessierst. Ich glaube, in der Szene in Minority Report ist es ja so, dass er dann die Augen von, ich weiß es nicht mehr, einer japanischen Geschäftsfrau eingepflanzt bekommt und dann eben Werbung für irgendwelche Sachen bekommt, die eben diese Geschäftsfrau eigentlich interessieren. Ja, und so schrecklich das ist, gerade die Vorstellung mit dieser OP, aber dass es in der Gesellschaft schon so weit ist, dass du eigentlich gar nichts mehr machen musst, du kommst aus diesem Kreislauf der Überwachung gar nicht raus, ist vielleicht das eigentlich Schreckliche.
Ich glaube schon, dass wir heutzutage einen Vorgeschmack darauf bekommen, dass jedes Mal, wenn wir nicht durch die Straßen gehen, sondern wenn wir uns digital anhand eines Browsers durch das Internet bewegen, genau das passiert. Du kannst keinen Schritt tun, ohne getrackt zu werden. Ob mit oder ohne Cookies ist eigentlich völlig egal. Große Konzerne wissen immer ganz genau, wer ich bin.
Und Minority Report macht das auf eine wirklich gute, intelligente Weise. Ein anderer Film, dem das nicht so gut gelingt, ist The Creator. Jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen. In dem Film geht es ja grob zusammengefasst um einen Kampf zwischen Menschen und AI, künstlicher Intelligenz, zwischen Menschen und Robotern sozusagen. Das Problem mit dem Film ist eigentlich, dass er, obwohl er super aussieht, also toll gemacht ist, visuell einfach wunderbar. Ich glaube, das sagt jeder, der den Trailer gesehen hat. Wenn man sich den Film dann angeguckt hat, ist man etwas enttäuscht, denn ja, es ist ein Kampf zwischen Menschheit und Robotern, Roboterheit, aber irgendwie mehr auch nicht. Es wird so geteasert, dass es da um künstliche Intelligenz geht und dass die künstliche Intelligenz eine gewisse Bewusstseinsstufe erreicht, sodass sie eben leben will oder dass man sie vom eigentlichen Leben, von Lebewesen, von Menschen nicht mehr unterscheiden kann. Und dass sie damit einen gewissen Stand erreicht haben. Aber da geht der Film so gut wie gar nicht drauf ein. Und der Film hat ganz viele wirklich tolle, interessante Elemente, die man dafür nutzen könnte. Er macht da einfach nichts draus. Der Protagonist in dem Film wird beauftragt, die neue Superwaffe, die die Roboter entwickelt haben, zu finden und zu zerstören. Wenn er sie dann findet, diese Waffe, stellt er fest, diese Waffe ist ein kleines Mädchen, das fast aussieht wie ein richtiger Mensch. Aber wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann wisst ihr ja, wie die meisten, nicht alle, wie die meisten Roboter da aussehen. Genau eben wie Menschen, außer dass sie da, wo die Ohren eigentlich sein sollten, ein Loch haben und da sieht man, dass sie eben Maschinen sind. So sieht dieses kleine Mädchen auch aus. Und natürlich kann er sie dann nicht einfach umbringen. Er begibt sich auf eine Reise mit ihr und dann finden wir irgendwann heraus, was diese Waffe eigentlich ausmacht. Denn das ist was, was sich alle fragen, wenn sie den Film sehen. Und dann entdecken wir, oh, die Waffe ist ein kleines Mädchen. Was ist denn jetzt so gefährlich an ihr?
Kleine Mädchen sind immer gefährlich.
Und wie erfahren wir das, was diese Waffe ausmacht? Er kommt irgendwann zu einem ehemaligen Kollegen von ihm, der sich eben mit Robotern auskennt und der guckt dem Mädchen in die Ohren, die nicht da sind, und ist schockiert, überwältigt davon, was er sieht. Er hat noch nie so was Fortgeschrittenes gesehen und die wird mit der Zeit, sie wird immer älter und irgendwann kann sie, ich spoilere jetzt für die, die den Film noch nicht gesehen haben, aber da der Film nicht so besonders gut ist, habe ich da kein schlechtes Gewissen. Sie kann andere Maschinen, andere Roboter steuern. Je älter sie wird, desto mehr kann sie das, desto besser wird sie darin und irgendwann wird sie alle Maschinen auf der Welt steuern können. Wenn man das so hört, kann man sich mal kurz überlegen, wonach hört sich das an? Nach einer Fernbedienung.
Ich wollte jetzt eigentlich Terminator sagen, aber.
Ja. Im Grunde ist das eine Fernbedienung. Sie kann alles aus der Ferne steuern. Wir sehen das ab und zu im Film, im Laufe des Films, dass sie das schon so ein bisschen kann. Warum haben die Roboter oder wer immer es entwickelt hat, diese Waffe, sich dafür entschieden, das eben in so ein roboterähnliches Mädchen einzubauen? Warum nicht einfach, ja, eine Fernbedienung? Keine Ahnung, der Film beantwortet das nicht. Alles, was das Mädchen könnte, hätte man auch über irgendeine andere Maschine machen können. Eigentlich ist da im Kern was Interessantes, aber da passiert nichts drauf. Die andere Seite, die Menschen, haben auch eine Superwaffe. Das ist so ein riesiges Raumschiff, was langsam über den Planeten fliegt. Habt ihr im Trailer auch gesehen. Das kann dann so ein großes blaues Fadenkreuz auf die Planetenoberfläche projizieren. Und immer da, wo es ein Nest von Robotern vermutet, da fliegt es halt hin und dann schießt eine Rakete oder es fällt eine Bombe aus diesem riesigen Raumschiff auf die Erde. Es gibt eine riesen Explosion, eine Druckwelle und so weiter. Und am Ende wollen die Roboter natürlich dieses Raumschiff auch vernichten. Alles, was ich gerade erzählt habe, ist alles, was in diesem Film mit diesem Raumschiff passiert. Wenn man das einmal im Trailer gesehen hat, dann sieht man im Film davon nichts Neues. Also eine eigentlich interessante Idee, ähnlich wie der Todesstern zum Beispiel, aber der Film macht nichts damit. Im Grunde ist es nur ein Film Menschen gegen Roboter, aber man könnte die Roboter austauschen mit jeder anderen Gruppierung. Es könnten alles Menschen sein und dann kämpft eben Ost gegen West oder USA gegen China. Wenn der Film ein Kommentar ist zur politischen Situation, einen Kommentar abgeben will dazu, dass zum Beispiel der Westen sich überall auf der Welt einmischt, denn es ist im Film ja der Westen, der die AI, der die Roboter vernichten will, beziehungsweise die USA, gegen Asien, wo die künstliche Intelligenz, wo die Roboter einen gewissen Schutz haben, wo sie in die Gesellschaft integriert sind und so weiter. Der Film ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass nicht jeder Film mit Robotern auch Science Fiction ist.
Ich glaube ja, der Regisseur oder der Filmemacher, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob er mehr als Regie geführt hat, ist aber auch, glaube ich, jemand, der aus dieser Spezialeffekte-Visualisierungsecke kommt. Das heißt, da sieht man dann die Schwerpunkte auch, die vor allem visueller Natur sind. Kannst wahrscheinlich aus dem Ding beliebig nur mit Musik untermalt Schnipsel zusammenschneiden und es sieht immer bombastisch aus, aber vielleicht kann man ja einen anderen Film draus schneiden.
Oder Netflix könnte eine Serie draus machen.
Dann eine Staffel 2 scheitern lassen.
Der hat übrigens, der Regisseur, man könnte ihn auch als Filmemacher bezeichnen, denn er hat nicht nur Regie geführt, er war am Drehbuch auch beteiligt, wird in der Produktion mit aufgeführt. Er ist der Gareth Edwards, der unter anderem Rogue One gemacht hat, muss ich jetzt sagen. Ich muss mal gucken, hat er Regie geführt? Ja. Das Prequel oder der Zwischenteil zu den Star Wars Filmen. Rogue One, er hat Godzilla gemacht und zwar auch Regie geführt. Und Monsters war sein erster richtiger Film. Der Film, wo sich am Ende alle beschwert haben, dass zu wenig Monster drin vorkommen. Den ich aber sehr gut fand.
Muss mir nochmal auf die Sprünge helfen. War das nicht eine Serie?
Nee. Monsters von 2010. Da geht es darum, dass...
Ach, wo man immer die Monster im Hintergrund sieht.
Genau.
Aber mit denen gar nicht so viel passiert. Den wollte ich immer mal gucken.
Ich habe den damals gesehen. Da waren die ganzen Kritiken schon raus. Und diese, in Anführungszeichen, Enttäuschung. Ne? Ein Monsterfilm ohne Monster. Ich wusste also, worauf ich mich einlasse. Und habe ihn vor diesem Hintergrund geguckt und fand ihn richtig gut. Also den kann man sich ansehen.
Das ist natürlich schade, dass der Film, über den du gerade berichtet hast, den Namen schon wieder vergessen, siehst du?
The Creator,
dass der so abgelost hatte, zumal man sich davon ja einiges versprochen hat im Vornherein. Ich hatte eine sehr, sehr interessante Reportage oder sagen wir mal Reportage bei YouTube gesehen, wo jemand gesagt hat, das könnte einer der ersten Filme sein, die zu einem Umdenken führen, wie man Filme günstig produzieren kann.
Nur 80 Millionen.
Nur 80 Millionen, genau. Wo heute so ein Standardwerk aus der Kategorie eher so dreistellig, mittleres Maß dreistellig, 300 bis 500 Millionen schwer ist, geht das halt auch günstiger, weil sie zum einen mit portablen, fast Consumer-Kameras gearbeitet haben, weil sie eher, sagen wir mal, ad hoc, wenn sie an interessanten Schauplätzen vorbeikamen, dann dort gedreht haben und insgesamt die Produktion auch organisatorisch anders aufgebaut. Das heißt, heute sind die teilweise eben stark überbläht und viel wird vorproduziert, um sicherzugehen, dass das mit dem CGI nachher klappt. Und die haben eher den Ansatz gehabt, nee, das mit dem CGI, das kriegt man alles später gelöst. Da muss man nicht im Vornherein schon so viel Geld reinstecken. Und andere Aspekte, die dann insgesamt dazu führten, dass der Film eben deutlich günstiger produziert werden konnte. Wenn er dafür im Gedächtnis bleibt, das wäre ja schon mal nicht schlecht, denn der Filmspaß skaliert nicht mit den Preisen für diese Filme, muss ich sagen.
Wobei, man muss natürlich sagen, 80 Millionen hat er gekostet, The Creator. Er ist wirklich gut gemacht. Er ist total schön, schön anzusehen. Ansehen ist ja das, was man mit einem Film tun sollte. Aber leider bleibt er halt so auf der Oberfläche. 80 Millionen hat er gekostet, habe ich gerade schon gesagt. 120 Millionen hat er bisher eingespielt, was enttäuschend ist. Ich persönlich habe immer noch Probleme mit diesen Einordnungen. Heutzutage, schon seit Ewigkeiten, muss ja so ein Film das Doppelte einspielen von dem, was er gekostet hat, um als Erfolg zu gelten. Alles, was da drunter ist, ist eben ein Flop. Und dann würde es mit ziemlicher Sicherheit keine Fortsetzung geben, was bei dem Film jetzt nicht schade ist. Aber trotzdem sind das so Kategorien, fällt mir schwer, das so einzuschätzen.
Du musst einfach länger im Kino bleiben. Episode 1 kommt jetzt auch nochmal in die Kinos.
Ach ja, habe ich noch nicht gehört.
Vielleicht nicht in Deutschland, das weiß ich nicht, aber mindestens in Amerika kommt Episode 1 zu seinem Jubiläum in die Kinos. Sind das 25 Jahre oder?
Das ist auch wieder ein schönes Beispiel, die Star Wars-Filme. Da hat man ja auch dreckige Szenen. Ich sage jetzt einfach mal, egal welchen Film du dir anguckst, du hast da immer deine Szene auf Tatooine zum Beispiel, wo es staubig und dreckig ist. Mos Eisley, nirgendwo im Universum wirst du mehr Abschaum finden.
Danke, dass du es sagst.
Ja, trotzdem sind die Star Wars Filme keine Filme, wo mir der Begriff Dirty Science Fiction einfällt. Also da hat man den Gegensatz zwischen Rebellen und Imperium. Führ du es ruhig fort. Es ist dein Punkt. Ich will ihn dir nicht wegnehmen.
Ich hatte mich schon gefragt, ob zumindest der Schmutz hier eine Funktion erfüllt, aber nicht so sehr wie, wenn ich an den Begriff Dirty Sci-Fi denke. Also die Rebellen müssen nun mal improvisieren, sie haben nicht so viel, sie müssen das nehmen, was sie haben. Das ist denn vielleicht alt und rostig und muss repariert werden. Das gilt für Mensch und Material. Und auf der anderen Seite ist das Imperium, das scheinbar unermessliche Ressourcen hat, auf die es zurückgreifen kann. Alle Sturmtruppler in einer glänzenden Rüstung, saubere Flure, in denen nichts steht, keine Pflanze, kein gar nichts. Aber alles blank geputzt und glänzend ist halt so ein Gegensatz. Und das Interessante ist ja, finde ich, wenn man es so sehen will, wenn wir solche Gegensätze haben zwischen schmutzig und sauber, dann ist das, was sauber dargestellt wird, wird ja auch häufig hell und strahlend dargestellt. Wir haben zwar die weißen Sturmtruppler, aber ansonsten ist das Imperium, würde ich ja eher mit der Farbe schwarz identifizieren. Nicht so sehr mit der Farbe weiß. Es muss ja schwarz sein, weil es ist ja der Kampf gut gegen böse, schwarz gegen weiß. Von daher finde ich eigentlich diese Farbgebung aus einem Western, ja, schwarzer Bösewicht und weißer Held, diese Farbgebung angewandt auf den Sci-Fi-Kontrast irgendwie eine ganz seltsame Kombination eigentlich.
Und ich möchte noch mal kurz hinzufügen, ist mir gerade noch mal aufgefallen, also bei Star Wars ist der Schmutz keine Sozialkritik, sagen wir so.
Das kann man nicht sagen. Da kommen alle zurecht. Die Feuchtfarmer haben genug zum Farmen. In der Kantina bleibt auch keiner auf dem Trockenen sitzen. So ist das halt unter Schurken. Was du nicht hast, das nimmst du dir dann. Apropos nehmen, wie viel Zeit haben wir uns denn schon genommen? Ja, wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir das Ende finden sollten. Lass uns mal nach dem Ende suchen. Ja, vielleicht abschließend, Daumen hoch, Daumen runter. Glaubst du, dass wir den Begriff Dirty Sci-Fi etablieren können oder haben wir hier uns was aus den Rippen geschnitten, das nicht lebensfähig ist?
Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall, dass dieser Begriff auf jeden Fall eine gute Grundlage ist, um sich bestimmte Elemente in solchen Filmen klarer zu machen. Ich hatte es gerade noch mal so eingeworfen, Schmutz ist bei Star Wars keine Sozialkritik. Das ist, glaube ich, etwas, wonach wir gucken können. Ist es wirklich einfach nur ein Kontrast oder wie gut und böse oder steckt da noch ein bisschen mehr dahinter? Ähnlich wie ein Roboter macht noch keinen Science-Fiction-Film. Das Sprichwort wird bald, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer aus, ablösen. Es ist auf jeden Fall eine interessante Perspektive, die man sich bei seinen Science-Fiction-Filmen mal angucken kann, bei denen, die man schon gesehen hat, bei denen, die man sich demnächst ansehen wird. Achtet doch einfach mal darauf, wie sauber solche Umgebungen sind, in denen das Ganze spielt, und hat das vielleicht noch eine gewisse Message?
Und mit diesen Worten entlassen wir euch aus dieser langen Folge und hoffen, es hat euch gefallen. Bleibt uns gewogen, abonniert uns und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dahin sage ich, bleibt sauber.
Bis dann.